Es ist Samstag, der 28. Juni.
Apokalypse und Filterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
Die Linke Heidi Reichinek darf nicht Mitglied des parlamentarischen Kontrollgremiums werden, das die Geheimdienste kontrolliert. Nur vertrauenswürdige Personen dürfen ihm angehören, sagt CSU-Generalsekretär Martin Huber. Das stimmt natürlich. Die korrekte Aussage aber wäre gewesen, nur vertrauenswürdige Personen und CSU-Politiker dürfen ihm angehören. Beim NATO-Gipfel in Den Haag spielen 32 erwachsene Menschen Kindergeburtstag, um es dem mächtigsten Achtjährigen aller Zeiten so schön wie möglich zu machen, aus Angst, er könne den Club sonst vorzeitig verlassen. Stünde Donald Trump auf Sackhüpfen oder Eierlaufen, hätten die Staats- und Regierungschefs sicher auch Sackhüpfen gemacht. Und am Ende dieses möglichst kurzen Eierlaufens feiern sich die Unterwürfigen auch noch dafür, dass der Kleine tatsächlich geblieben ist. Friedrich Merz holt derweil seine Drecksarbeit immer wieder ein. Also der Begriff, den er gewählt hat mit Blick auf den israelischen Angriff auf Iran. Wie macht sich der deutsche Kanzler auf dem ganz großen Parkett, dem Weltparkett? Und welches Verhältnis hat er zum Völkerrecht? Der Apofika Presseclub mit diesen Gästen. Eva Quadbeck, sie ist die Chefredakteurin des Redaktionsnetzwerks Deutschland und Leiterin von dessen Hauptstadtbüro. Sie hat Friedrich Merz meistens von Berlin aus im Blick, konnte aber zuletzt auch beim G7-Gipfel in Kanada aus nächster Nähe beobachten, wie der Kanzler versucht, große Außenpolitik zu betreiben. Robin Alexander ist da, stellvertretender Chefredakteur der Welt und dort schon gefühlt seit Bismarck für die Berichterstattung über das Kanzleramt zuständig. Er hat Angela Merkel, Olaf Scholz und Friedrich Merz bei unzähligen Auslandsreisen begleitet und über den neuen Kanzler jetzt auch ein Buch geschrieben. Letzte Chance, der neue Kanzler und der Kampf um die Demokratie, heißt das. Und aus den Katakomben des SPD-Parteitags in Berlin ist uns zugeschaltet die Journalistin und Juristin Iris Seiram, die als bundespolitische Korrespondentin im ARD-Hauptstadtbüro arbeitet und dabei auch die internationale Lage in Iran oder in Israel nicht aus dem Blick verliert. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, lieber Markus.
Danke. Dankeschön.
Wenn ihr das, was wir jetzt gleich hier diskutieren, mitdiskutieren wollt, dann geht das am allerbesten auf der neuen App Campfire FM. Es ist wirklich toll zu sehen, wie die Community dort wächst. Gerade letzte Woche gab es da eine muntere Diskussion. Seid auch diese Woche gern wieder dabei. Ja, Friedrich Merz hat ja schon im Wahlkampf angekündigt, dass er Deutschland als führende Nation auf das internationale Parkett zurückbringen will. Er sagt auch dieser Tage immer wieder, Deutschland ist zurück. Und außerdem müsse Deutschland in Zeiten von globalen Umbrüchen wieder ein verlässlicher Partner in der Welt sein. Nach dem Bombenabwurf der Amerikaner über den iranischen Atomanlagen am zurückliegenden Wochenende sehen aber nicht wenige das Ende der regelbasierten Weltordnung gekommen. Nicht mehr das Völkerrecht, sondern das Recht des Stärkeren zählt wieder als allererstes. Welche Rolle spielt die deutsche Regierung unter Merz in dieser neuen Weltordnung? Eva, eine Führungsrolle und außenpolitisch klare Linien hat Merz angekündigt. Wie steht es aus deiner Sicht darum, nach den ersten Wochen im Amt und insbesondere nach dieser gerade zurückliegenden, außenpolitisch sehr bedeutsamen Woche?
Also wenn man nur Friedrich Merz zuhört, dann geht diese Prämisse absolut auf. Dann ist Deutschland back on track, wie er auch gerne sagt, und spielt auch wieder eine führende Rolle international, insbesondere in Europa. Die europäischen Partner scheinen auch recht zufrieden zu sein mit der neuen Rolle Deutschlands. Also das merkt man schon, auch wie das Macron und Starmer zurückspiegeln. Aber wenn man dann in Deutschland noch mal ein bisschen genauer hinschaut, auf der einen Seite dem Außenminister zuhört und auf der anderen Seite dem Kanzler zuhört, dann tun sich da doch sehr unterschiedliche Sichtweisen, insbesondere auf das, was eben jetzt zuletzt passiert ist, nämlich die Bomben auf Iran auf.
Also über die beiden, Wadephul und Merz, werden wir noch ausführlichst sprechen. Iris, erstmal von dir die kurze Einschätzung. Hat Friedrich Merz für dich erkennbar schon was verändert in der Außenpolitik?
Naja, also ich finde, durchaus kann man erkennen, dass er den Fokus auf die Außenpolitik legt. Das merkt man auch schon an seinen Reden, also auch bei den Regierungserklärungen. Schon nach der Wahl zum Kanzler fand ich das auch sehr auffällig, dass er also relativ am Anfang eigentlich eben über Ukraine und auch Israel gesprochen hat. Also insofern merkst du da schon, dass sich da der Fokus deutlich in diese Richtung verschoben hat. Und deswegen wird er ja von sehr vielen Kollegen auch der sogenannte Außenkanzler genannt. Ich finde, da ist was dran.
Mhm. Robin, wo liegen für dich die zentralen Unterschiede in der Außenpolitik zwischen dem Bundeskanzler Scholz und jetzt Merz?
Das eine ist das Verhältnis zu den USA. Olaf Scholz hatte sich ja so wahnsinnig angelehnt an Herrn Biden und hatte es überhaupt nicht geschafft, ein Verhältnis zu Donald Trump zu entwickeln. Das war nicht nur Olaf Scholz schuld, sondern die Amerikaner haben ihn da auch wirklich sehr schofelig behandelt. Aber jetzt gibt es ein Arbeitsverhältnis zwischen Friedrich Merz und Donald Trump und die beiden verstehen sich auch ganz gut. Und so traurig das ist viel wert, sowas gerade. Und das zweite ist europapolitisch. Europapolitisch war eine schlechte Zeit in der Ampelregierung. Die Verbündeten haben sich immer beschwert, dass Deutschland nicht Bescheid sagt, was es macht, bis es es tut. Und da, glaube ich, hat Friedrich Merz auch einen guten Neustart hingelegt, weil die jetzt alle glauben, die Deutschen sind wieder da und sie haben jetzt auch Geld, das sie ausgeben wollen.
Ja, ganz schön viel Geld, ne?
Das hilft natürlich immer, das Geld. Ich muss auch sagen, meine persönliche Sicht, gerade der Europapolitiker Merz, dass gefällt mir sehr gut, zumindest den Elan, den er mitbringt, auch die Offenheit, die Freundlichkeit, wie er dort auftritt, im Vergleich zu dieser wirklich Grundstoffeligkeit von Olaf Scholz, aber zum Teil auch von Angela Merkel. Es war ja immer der französische Präsident Macron, der da mit offenen Armen stand, Reden hielt an der Sorbonne und an anderen Orten, so von wegen wollen wir nicht mal wieder einen europapolitischen Impuls, Integration, Vertiefung machen und ja, die ausgestreckte Hand quasi allein gelassen wurde. Also das schon mal sehen wir wahrscheinlich alle, dass hier ein sehr viel aktiverer Außenpolitiker im Kanzleramt ist. Nun ist allerdings vor knapp 2 Wochen etwas geschehen. Eva, du warst dabei mit dem Bundeskanzler beim G7-Gipfel in Kanada, wo er der Kollegin vom ZDF ein Interview gegeben hat, hat viele Interviews gegeben, aber das hat besonders Furore gemacht, weil er dort von der Kollegin Zimmer man erstmal in den Mund gelegt, das Wort Drecksarbeit, was die Israelis im Iran gerade erledigen für uns alle. Also er hat diese Aussage benutzt und damit schon auch einen neuen Ton gesetzt. Ich habe so interpretiert, weg von der Kunst der Diplomatie hin zum Recht des Stärkeren. Ist das einfach die Anerkennung der Realität oder setzt er da bewusst auf einen neuen Kurs? Ich sag mal sowas wie Trump Light.
Ja, also wenn man sich das Interview auch nochmal anhört, dann ist ja ziemlich klar geworden, dass er regelrecht dankbar war für diesen Begriff und ihn gerne aufgenommen hat und das er auch so formuliert hat. Ich würde mir den Begriff nicht so zu eigen machen. Ich hätte ihn auch in einem Kommentar, den ich jetzt über so einen Gipfel schreibe, nicht verwendet. Aber so diese Empörung, die es über den Begriff gab, die konnte ich auch nicht richtig nachvollziehen, weil wir haben uns doch bei Scholz immer darüber beklagt, dass er nicht klar genug sagt, was ist. Und Krieg ist ein dreckiges Geschäft. Und klammheimlich sind wir alle froh, wenn der Iran weniger weltpolitischen Einfluss hat, wenn vor allen Dingen auch die Gefahr gebannt wird, dass der Iran am Ende doch eine Atombombe bauen kann. Und dann fehlt uns oft allen so 10 Zentimeter bis zur richtigen Wahrheit und das auch zu formulieren. Und das hat Friedrich Merz getan. Und
das heißt, du fandst es durchaus gut?
Ich möchte Ihnen, wie gesagt, ich mache mir den Begriff nicht zu eigen, aber ich kann die Empörung nicht verstehen, weil ich die Empörung als sehr bigott empfinde. Ja, auf der einen Seite will die gesamte westliche Welt, dass der Iran keine Atombomben baut. Wir sind mit Abkommen, mit Diplomatie nie weitergekommen. Und dann ergreift Israel natürlich auch in einer Situation, in der sie selber mit dem Rücken zur Wand stehen. Darüber kann man nochmal sprechen, ob der Zeitpunkt der richtige war. Aber Israel tut es dann. Und so wie Merz das formuliert hat, entspricht das auf jeden Fall der Realität.
Fandst du die Aussage auch angemessen, Iris, oder findest du auch unsere Debatte bigott?
Naja, jetzt fragst du natürlich eine Juristin irgendwie und die antwortet mit juristischen Sachen. Also ich muss sagen, dass ich da tatsächlich eine ganz andere Auffassung habe und als ich das gehört habe, das Interview gesehen habe, war ich ehrlich gesagt mehr oder weniger schockiert, weil ich habe eigentlich gehofft, dass man zumindest etwas feinfühliger mit der Tatsache doch umgeht, dass hier durchaus doch eine Mehrzahl, ich würde mich schon fast so weit hinaus aus dem Fenster lehnen, eine Mehrzahl von Völkerrechtsexperten sagen, das war ein Angriffskrieg. Und diese Einschätzung finde ich deswegen auch nicht so absurd, weil wenn man sich eben auch dann nochmal in die Details anguckt, wie weit waren denn die Iraner überhaupt schon dabei, die Bombe zu bauen? Da gibt es ja diese doch sehr bemerkenswerte Einlassung der Nachrichtendienstchefin Tulsi Gabbard, die ist noch aus dem März. Das ist nicht ihre eigene Meinung gewesen, sondern das war so dieses Annual Threat Assessment aller 18 Dienste. Und da hieß es halt eben wörtlich, we continue to assess Iran is not building a nuclear weapon.
Also, dass sie zu der Annahme gekommen sind, nachdem sie alles geprüft haben, dass Iran eben keine Atombombe baut gerade.
So unmittelbar, ne? Also das ist eben dieses Momentum. Also wenn du als Land gegenüber einem anderen souveränen Land Gewalt einsetzt, gibt es halt eben nur diese zwei Wege. Du berufst dich auf dein Selbstverteidigungsrecht, dann muss der Angriff aber eben unmittelbar bevorstehen. Oder eben der Sicherheitsrat hat das genehmigt. Ja, wie gesagt. Und deswegen fand ich diese Formulierung und eben auch vor dem Hintergrund, was da passiert und dass da eben halt auch vielleicht nicht nur Militärleute getroffen waren, fand ich das ziemlich zynisch.
Robin, du beschäftigst dich seit vielen Jahren mit Friedrich Merz, nicht nur für dein aktuelles Buch, kennst ihn auch noch von der Zeit, bevor er mal kurz entschwunden ist. Dieser Begriff, der seitdem viel diskutiert wird, ist der typisch für ihn oder war das ein Ausrutscher?
Nee, ich glaube, wir sehen etwas, was diese Kanzlerschaft prägen wird und schroff unterscheidet von der Zeit von Scholz und Merkel. Nämlich, dass der Sachen sagt, die er einfach denkt. Also Drecksarbeit, jenseits von der semantischen Komponente, meint ja, da macht jemand, was getan werden muss. Ja? Also Merz rekurriert auf deutsche Interessen. Es ist nicht im deutschen Interesse, dass die eine Bombe bauen. Es ist nicht im deutschen Interesse, dass die überall im Nahen Osten Terroristen sponsern. Es ist nicht im deutschen Interesse, dass die Regimegegner bis in unsere Länder verfolgen und bedrohen. Und deshalb ist aus Merz Perspektive das richtig, was die Israelis tun. Scholz und Merkel hätten es auch gedacht, aber nicht gesagt. Und interessanterweise hat er ja wenig vorher in die andere Richtung das Gleiche getan, nämlich zu Gaza. Er hat völlig überraschend zu Gaza gesagt, wir verstehen nicht, was die Israelis da tun, wir verstehen nicht, was das strategische Ziel ist und wir sehen, dass die Anzahl von Opfern nicht zu rechtfertigen ist. Und auch da hat er sachlich recht und auch da wären Scholz und Merkel nicht so klar geworden. Und diese Idee, einfach mal zu sagen, was man begründet dazu denken kann, ist auch ein Angang, den wir als Journalisten nicht sofort in Senkel stellen sollten, oder?
Ich kann nur hoffen, dass Scholz und Merkel diesen Podcast nicht hören, weil so viel, wie die jetzt schon auf den Deckel bekommen haben, ist das eine ungemütliche Sache.
Scholz hat ja jetzt ein bisschen mehr frei, vielleicht.
der ist hier auf dem Parteitag, lieber Robin. Der
sitzt beim SPD-Parteitag rum und hat genau. Dort...
Aber wenn er jetzt so über deine Schulter kommt und winkt, das wäre der Hammer.
Beim SPD-Parteitag habe ich schon mitbekommen, hat er wenigstens ein paar positive, nette Worte zum Abschied abbekommen.
Es gab dann auch Standing Ovations, immerhin.
Ihr seid alle der Ansicht, ich auch, dass Merz einen starken Fokus auf die Außenpolitik legen will und dass er das ernst meinte, konnte man auch daran ablesen, dass sich die CDU ja das Außenministerium zusätzlich gesichert hat. Merz als Außenkanzler und dann Johann Wadephul als sein treuer Diener im Außenamt. So war die Arbeitsteilung zumindest geplant. Passend dazu hat Wadephul selbst bei seiner Antrittsrede im Bundestag das hier gesagt.
Wir müssen Politik aus einem Guss machen. Und das heißt nicht nur, und das ist eine Selbstverständlichkeit, dass sich der Außenminister mit dem Bundeskanzler abstimmt, sondern dass wir einfach Teamarbeit in der Bundesregierung machen. Und deswegen ist für mich essentiell, und ich bin sehr optimistisch, dass es eine sehr enge Zusammenarbeit meinerseits mit Boris Pistorius und Rim Alabali Radovan geben wird. Wir brauchen eine Außenpolitik, eine Verteidigungspolitik, eine Entwicklungshilfepolitik dieser Bundesregierung aus einem Guss.
Ja, Eva lacht schon, weil du hast wahrscheinlich auch den Eindruck, bisher klappt das noch nicht so ganz, ne?
Nee, das klappt noch nicht so ganz, zumal ich bei Merz sehe, dass ihm es gelungen ist, mit Regierungsantritt wirklich den Hebel rumzulegen und in einen sehr professionellen Modus zu kommen. Er macht wenige Fehler, er springt nicht mehr über jedes Stöckchen und das sehen wir ja auch an seiner außenpolitischen Bilanz, die insgesamt ja recht positiv beurteilt wird. Während Wadephul kommt mir immer noch so vor wie der Fraktionsvize, der er vorher war. Und es gibt zwei Punkte, wo sie stark auseinandergegangen sind. Das war einmal bei dem NATO-Ziel. Da würde ich noch sagen, das war in gewisser Weise abgesprochen.
Da hat Wadephul frühzeitig ausgeplaudert, dass man jetzt 5% Trump folgen werde, ja?
Und da kann man dann eben auch noch sagen, Das war insofern abgestimmt, von Wadefuhl dann nur ungeschickt ausgesprochen. Und deshalb ist das zu Irritationen gekommen, als es jetzt um den Angriff der Vereinigten Staaten auf den Iran ging. Da hat er ja von bedauerlich gesprochen, während Merz es begrüßt hat.
Ja.
Und da ist, sage ich mal, schwierig, das aus einem Guss übereinander zu legen.
Der Reihe nach, Wadefuhl hatte sich letzte Woche noch mit dem iranischen Außenminister getroffen, um über eine diplomatische Lösung des Konflikts zu verhandeln. Den Angriff der USA auf die Atomanlagen fand er dann offenkundig nicht so dolle. Du hast es erwähnt und wir hören mal kurz rein.
Bedauerlicherweise hat es jetzt diese militärische Aktion gegeben, die wohl notwendig war aus Sicht der USA. Und wenn das Regime in Teheran jetzt begreift, dass jetzt eine Verhandlungslösung erreicht werden kann, dann wäre das doch gut.
Bei Friedrich Merz klang das bei einer Rede beim Bundesverband der deutschen Industrie am Wochenende dann aber so.
Es gibt für uns und auch für mich persönlich keinen Grund, das zu kritisieren, was Israel vor einer Woche begonnen hat, und auch keinen Grund, das zu kritisieren, was Amerika am letzten Wochenende getan hat.
Iris, wie kann es in der Bundesregierung bei diesen, die ja quasi ganz enge sein sollten, zu einem solchen Dissens in einer so zentralen Frage kommen?
Das ist wirklich eine sehr berechtigte Frage und ich wünschte, ich hätte darauf eine Antwort. Ich habe sie tatsächlich nicht. Ich kann es mir nicht erklären, wie es sein kann. Ich habe kurz gedacht, es ist ein bisschen vielleicht Bad Cop, Good Cop, dass man doch irgendwie beide Strömungen drin hat, weil es ist wirklich eine hoch umstrittene Frage eben. Ich hatte es ja eben schon angesprochen. Das eine ist der Angriff als solcher, der wirklich völkerrechtlich wahnsinnig umstritten ist. Das andere ist aber nochmal wirklich auch nukleare Anlagen zu bombardieren. Ne? Das ist auch nochmal extra eigentlich ausdrücklich untersagt. Also deswegen, ich weiß es wirklich nicht.
Ich erlebe dich ratlos. Robin, vielleicht kannst du uns helfen. Was ist da los?
Also ich glaube, dass sich da zwei Phänomene überlagern. Das eine Phänomen ist, dass die beiden eine andere Aufstellung wählen, als sie die Ampel hatte. In der Ampel hatten wir ja eine Außenministerin, die eine Falkin war und einen Regierungschef, der immer gesagt hat, beide Seiten und Diplomatie und so weiter. Und das ist eigentlich eine ungewöhnliche Aufstellung.
Für alle Nicht-Polit-Ornithologen, was ist eine Falkin? Sag's doch noch kurz.
Ja, man spricht von Falken und Tauben und Falken sind die, wo der Colt ein bisschen lockerer sitzt. Ja? Olaf Scholz hat immer gesagt, wir sind nicht im Krieg mit Russland, das muss vermieden werden. Morgens, mittags, abends hat er das gesagt. Und Annalena Baerbock hat mal rausgehauen vom Europarat, we are at war with Russia. Ja? Oder Olaf Scholz fährt zu Xi Jinping und versucht ihn dazu bereden, auf Putin Einfluss zu nehmen und Annalena Baerbock kritisiert das. Ja, also eine Außenministerin, die sozusagen die Werte, das Grundsätzliche und so weiter,
ja,
und ein Kanzler als Chefdiplomat, und Merz und Wadefuhl machen es umgekehrt. Es ist aber auch vernünftig und klassisch, es umgekehrt zu machen, weil der Außenminister ist der, der dahin muss. Der Außenminister muss zu den Mullahs und der Außenminister muss verhandeln und der Regierungschef gibt die Linie vor. Also die prinzipielle Aufstellung überrascht uns, weil wir es jetzt anders gewohnt sind, ist aber richtig. Und hinzu kommen aber tatsächlich Stockfehler von Wadefuhl, die erstaunlich sind. Also das ist bedauerlich, was gerade eingespielt würde. Oder auch vorherzusagen, dass die Amerikaner das nicht machen. kurz bevor sie es machen. Ja, jetzt kann man sagen, wahrscheinlich hat ihm das Marco Rubio, sein US-Kollege, gesagt, weil der auch von Trump anders informiert wurde. Aber dass Trump sprunghaft ist, kann man antizipieren. Aber diese Aufstellung war ja nicht so geplant. Wadefuhl war nicht der Traum-Außenminister von Friedrich Merz, sondern das sollte David McAllister machen. Den hat er auch gefragt.
Der wollte aber nicht, ne?
Ja, mit dem ist er um den See spaziert und dann hat McAllister gesagt, es kommt jetzt in meiner Lebensplanung doch nicht vor. Und dann hat er gesagt, dann macht's eben der Wadefuhl.
Ja, aber es gab ja keine Anzeichen darauf, dass die grundsätzlich anderer Auffassung wären, dass sie sich persönlich nicht verstehen würden, dass es zu vielen Friktionen kommen würde, ne?
Also, ich glaube, es gibt erstaunliche Stockfehler bei Wadefuhl. Aber hat ja auch gerade erst angefangen. Aber prinzipiell, dass man sagt, Außenpolitik ist aus einem Guss, muss nicht heißen, neben einen großen Merz stellen wir einen kleinen Merz, der das Gleiche erzählt, sondern kann auch heißen, dass man andere Akzente setzt. Und wenn man dann als Außenminister auf die Diplomatie stärker geht, halte ich das für einen sehr klassischen Angang.
Eva, du hast bei Stockfehler energisch genickt. Du siehst das ähnlich?
Ja, ich sehe da ein unprofessionelles Vorgehen. Und es mag sein, dass es die Abstimmung gibt, dass Merz die offensivere Außenpolitik macht und der Wadefuhl mit dem Kehrblech hinterhergeht und die Scherben so ein bisschen zusammenfegt. Ja, aber ich finde, dass es nicht besonders gut funktioniert. Und der Wadefuhl, das ist das, was ich eben meinte, der ist der Fraktionsvize geblieben. Ja, das wirkt nicht besonders anders nachgedacht, was der von sich gibt. Eben auch, dass ihm dieser Fehler unterläuft, dass er sagt, der wird Folgendes nicht tun. Also das sind ja genau Dinge, die Diplomaten nicht machen. Und dann ist seine Sprache wiederum sehr floskelhaft. Also dann schafft er es auch nicht, das, was er vielleicht an Diplomatie bewirken will, klug rüberzubringen.
Ich weiß, wir sind erst am 53. Tag dieser Regierung, aber wirkt er derzeit überfordert für dich mit diesem Amt?
Ja. Also das mag sich vielleicht noch ändern, vielleicht kommt er noch rein, aber das ist das, was ich eben meinte mit Merz hat den Hebel rumgelegt, professionelle Performance, und bei Wadephul ist das bisher nicht gelungen und er wirkt auch verunsichert.
Müssen wir so heftig jetzt schon den Stab brechen?
Bisher, habe ich gesagt.
Also ich meine, was prinzipiell passiert ist. Der Bundeskanzler sagt, was ist die Haltung? Wir sind an der Seite der Amerikaner und Israels. Und der Außenminister trifft sich im E3-Format trotzdem mit den Iranern.
Mit Franzosen und Briten.
Ja, das ist doch keine dumme Idee.
Nein, ich sage ja nicht, dass das schlecht wäre, dass er sich mit denen trifft. Nur seine Kommunikation nach außen, die ist enorm holprig.
Ich habe ja gesagt, Stockfehler. Auch ein Fußballer ist schon zweimal am Anfang der Ball versprungen, als er neu mit Bayern aufgelaufen ist und ist trotzdem noch was draus geworden. Also ich plädiere für 100 Tage Schonfrist.
Ja, deshalb habe ich ja auch gesagt, bisher, ne? Also, und ist auch nicht ausgeschlossen, dass er noch reinfindet, aber die ersten Wochen lassen jedenfalls nicht große Hoffnung da bei mir aufkeimen, dass das gelingen wird.
Iris.
Genau, ich wollte eigentlich nur ganz kurz ergänzen, dass man aber auch mal gucken kann, dass am Ende das Gleiche dabei rauskommt. Die Töne sind anders, die Nuancen sind anders, aber das Ergebnis bleibt das gleiche. Also wenn man jetzt schaut, hat jetzt Wadephul irgendwas anderes verlangt? Hat er die Einstellung von Waffenlieferungen verlangt? Nein, hat er nicht. Hat er den israelischen oder den US-Angriff massiv verurteilt? Nein, das hat er auch nicht. Also er ist eigentlich nur in der, so zumindest kommt es bei mir an, in der Wortwahl anders, setzt andere Nuancen. Und insofern würde ich da jetzt auch nicht so hart den Stock über ihn brechen.
Den Stock brechen wegen der Stockfehler. Robin, du weißt ja immer ganz gut, was in der Union so diskutiert wird. Und wurde eben schon erwähnt, also Wadephul hat gesagt, ich glaube, die USA werden sich nicht in diesen Krieg einmischen. Falsche Einschätzung. Dann gab es auch eine Bemerkung zu Israels Vorgehen in Gaza, über die viel diskutiert werde. Man werde sich mit Blick auf dieses Vorgehen nicht unter Druck setzen und in eine Position bringen, dass wir zu einer Zwangssolidarität gezwungen werden. Die wird es in der Form nicht geben, so Johann Wadephul. Ich weiß, dass da in der Union viel drüber diskutiert wurde. Markus Söder hat ihm auch öffentlich die Leviten gelesen. Das heißt, gibt's da einen skeptischen Blick in der Union auf den eigenen Außenminister?
Ja, und da haben sich zwei Dinge verknollt. Das war dieses Zitat mit der Zwangssolidarität, das ich übrigens auch unglücklich finde, wirklich einen schweren Fehler. Von den drei Dingen, über die wir sprechen, glaube ich, der schwerwiegendste.
Warum? Erklär das gerne direkt noch mit dazu.
Also Zwangssolidarität spielt ja das Motiv an, wegen unserer Geschichte wären wir da nicht frei zu handeln und würden da sozusagen gefesselt sein. Und das ist nicht so. Sondern die Staatsräson, dass die Sicherheit Israels zu dieser Staatsräson gehört, ist ja eine souveräne Entscheidung unseres Landes. Also das war etwas, was Wadephul auch ganz sicher nicht wiederholen wird. Also das ist zusammengelaufen, aber mit der Merz'schen Kritik am Vorgehen in Gaza, wo ich schon sagte, dass ich die inhaltlich teile. Und da gibt es tatsächlich Leute in der Union, die damit inhaltlich nicht einverstanden sind. Also es gibt in der Union die Position, stärker in der CSU, in der CDU aber auch, die sagen, was Israel macht, das haben wir nicht zu kritisieren. Ja, und dann gibt es andere, die dann differenzierteren Blick drauf haben. Und als Merz auch noch vor dieser Republika dann in die Gaza-Kritik kam, da haben einige Leute sehr die Augenbraue hochgezogen in der Union.
Ende Mai war das, da hat sich Friedrich Merz sehr kritisch geäußert und wir hören mal kurz rein.
Ich werde es jetzt auch noch etwas deutlicher sagen. Das, was die israelische Armee jetzt im Gazastreifen macht, ich verstehe offen gestanden nicht mehr mit welchem Ziel. Die Zivilbevölkerung derart in Mitleidenschaft zu nehmen, wie das in den letzten Tagen immer mehr der Fall gewesen ist, lässt sich nicht mehr mit einem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen.
Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt, auch innenpolitisch von Friedrich Merz, weil es nämlich in der Bevölkerung eine absolute Verunsicherung gab. Wie stehen wir jetzt angesichts, dass immer Staatsräson gesagt wird und Israel da offenkundig in einer Art und Weise vorgeht, wie das nicht zu akzeptieren ist? Gab es eine gewisse Ratlosigkeit, gab eine Verunsicherung, die Stimmung drohte auch zu kippen. Und damit hat Merz tatsächlich die Bevölkerung einmal abgeholt an der Stelle. Das war klug, dass er das gemacht hat.
Dir gefiel die Intervention auch, Iris?
Ja, Allerdings war ich auch überrascht, das muss ich ganz offen zugeben. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er sich da so deutlich positioniert, weil das, was wir im Gazastreifen ja oder was wir aus dem Gazastreifen hören, sind ja keine unabhängigen Journalisten vor Ort. Das erschüttert ja eigentlich schon viel, viel länger. Und deswegen fand ich das schon ja erstaunlich, dass er sich so eingelassen hat. Habe aber eben auch zur Kenntnis genommen, wir hatten kurz danach nämlich einen Infratest-DiMAP in der ARD gemacht, wie sehr das doch von den Leuten, die da befragt worden sind, wirklich als gut befunden wurden. Das fand ich dann doch erstaunlich.
Ich glaube nicht, dass das demoskopisch getriggert war, sondern er hatte vorher Gespräche mit Netanyahu. Also er hat mit Netanyahu telefoniert und hat ihn gefragt, was macht ihr da? Und augenscheinlich hat ihm die Erklärung von Netanyahu nicht gereicht. Und ein zweites kam hinzu, das war ja ein Montag, dieser Republikatag. Da erschien die New York Times mit einem Bericht über israelisches Vorgehen in Gaza, gestützt auf israelische Quellen. Ich glaube sogar israelische Offiziere der IDF, wenn ich mich richtig erinnere, die eben beschreiben, wie die Gewalt maßlos ist. Und ich glaube, dass Merz unter diesem frischen Eindruck gesprochen hat.
In dieser Woche hat sich Friedrich Merz wieder zur Lage in Gaza geäußert bei seiner Regierungserklärung im Deutschen Bundestag. Er hat nochmal an die Regierung Netanyahu appelliert, jetzt sei der Moment gekommen, einen Waffenstillstand in Gaza abzuschließen.
Wir erlauben uns kritisch nachzufragen, welches Ziel Israel im Gazastreifen erreichen will. Und wir mahnen einen menschenwürdigen Umgang mit den Menschen im Gazastreifen an, vor allem mit den Frauen, den Kindern und den Älteren.
Ja, Iris, wie oft kann man als Bundesregierung, als Bundeskanzler noch anmahnen und kritisch nachfragen, bevor dann vielleicht auch mal Taten folgen?
Ja, eben, und das ist eben die Frage. Und ich glaube, viele Leute, mit denen ich Kontakt habe oder von denen ich auch angeschrieben werde, vermissen da doch eigentlich mal eine ganz klare Kante, dass man zumindest mal sagt, okay, wir überdenken nicht nur die Waffenlieferung, sondern wir setzen die jetzt mal für einen Moment aus. Es gibt ja auch die Überlegungen, dieses sogenannte EU-Assoziierungsabkommen auszusetzen. Das wird ja auch in der EU teilweise auch unterschiedlich diskutiert, aber dass man irgendetwas hat, weil so kann man ja schon den Eindruck gewinnen, es ist eigentlich egal, welche Bilder uns da erreichen, es ist eigentlich egal, was Amnesty International berichtet, es ist egal, was der internationale Gerichtshof entscheidet. Wir machen trotzdem weiter, mahnen aber mal ein bisschen.
Robin, wie glaubwürdig ist eine Bundesregierung in der Kritik, wenn gleichzeitig nichts geschieht? Iris hat es gesagt, also es gibt diverse EU-Mitgliedstaaten, die dieses Assoziierungsabkommen aussetzen oder gar annullieren wollen. Deutschland ist dagegen. Wie glaubwürdig ist das?
Es ist genau umgekehrt. Die deutsche Kritik ist die Kritik, die gehört wird, weil die deutsche Kritik nicht kompromittiert ist durch Antisemitismus. Man hat mehrere Staaten in der EU, die eine eindeutig innenpolitische getriebene Position haben, die die angebrachte Kritik am Vorgehen in Gaza mit einer Delegitimierung des israelischen Staates verbindet. Das ist eindeutig in Spanien der Fall, das ist eindeutig aus anderen Gründen in Irland der Fall. Und wenn diese Leute reden, hört Israel nicht zu. Hingegen die deutsche Position, die den Staat Israel verteidigt, ist auch ganz anders aufgenommen worden. Der israelische Botschafter ist nach der Merz-Kritik ins Fernsehen gegangen und hat gesagt, wenn Freunde reden, hören wir zu.
Aber Robin, passiert ist auch nichts, ne?
Nein, also die Idee, dass eine deutsche Bundesregierung entscheiden könnte, was in Gaza passiert, die ist ehrlich gesagt nicht gegeben. Das können, wenn überhaupt, die Amerikaner. Und der große Positionswechsel war von Biden, der auch schon Probleme hatte, auf Netanyahu einzuwirken, auf Trump, wo eher Netanyahu im Führersitz sitzt. So, aber dass Merz dies ändern könnte oder Scholz oder sonst wer, ist völlig utopisch. Und der Versuch, den die Bundesregierung macht, und die Ampel hat es ja auch schon gemacht, dass man das, was die Regierung Netanyahu tut in Gaza, als das bezeichnet, was es ist, ohne in die prinzipielle Delegitimierung Israel zu fallen, die ein Riesenproblem ist. Der Versuch ist aller Ehren wert.
Wenn man jetzt nochmal von Gaza zum Iran springt, dass die Bundesregierung bei dem Angriff Israels und auch der Amerikaner auf den Iran kein einziges Mal das Völkerrecht wirklich erwähnt haben. Und das zum Beispiel wäre wiederum bei Scholz und Merkel anders gewesen. Die hätten sehr diplomatisch verklausuliert in einem langen Schachtelsatz, aber das Wort Völkerrecht wäre drin gewesen. Und das hat die Bundesregierung jetzt vermieden, aus Gründen, um vor allen Dingen Trump bei Laune zu halten.
Das sehe ich durchaus auch als problematischen Punkt. Die deutsche Außenpolitik war bisher ganz klar mit einer hohen Wertschätzung für internationale Gremien, internationale Abkommen, das Hochhalten des Völkerrechts. Gerhard Schröder hat zum Beispiel den Irakkrieg damals nicht mitgemacht, auch mit Verweis darauf. Also es geht durchaus auch anders.
Aber Markus, da vergisst du doch was.
Was denn?
Was war denn im Balkan?
Da hat Deutschland mitgemacht.
Das ist doch ein guter Vergleichsfall. Wir haben in der Regierung Schröder, also Regierung Schröder-Fischer, Rot-Grün, also Menschen, die nun wirklich Ideen zum Völkerrecht hatten, haben wir den Fall, dass in Europa ein Genozid droht, nämlich von Serben an muslimischen Menschen im Kosovo. Und die Russen blockieren den UN-Sicherheitsrat. Und darum ist der NATO-Angriff, um diesen Völkermord zu verhindern, streng genommen auch völkerrechtswidrig. Mhm. Darauf reitet die Linkspartei bis heute herum.
Ja.
Also damals hat die Bundesregierung, auch die rot-grüne Bundesregierung, die Bundeswehr ist ja mitgeflogen. Ja, also so einfach ist es ja nicht.
Ja, dafür gab es dann, glaube ich, auch den Farbbeutel, ne, in Richtung Joschka Fischer. Also das war jetzt ja auch nicht so, dass es so komplett unumstritten war.
Ja, aber hat die Geschichte ihm nicht recht gegeben?
Die Geschichte ihm nicht recht gegeben, ich weiß es nicht. Also der Sicherheitsrat wurde da zumindest immerhin nochmal angerufen. Das ist ja jetzt hier gar nicht mehr passiert. Also jetzt ist die UN gefühlt komplett außen vor geblieben. Und das finde ich, hier verrutscht ein bisschen was. Ne? Man kann diese Position haben, dass man sagt, die habe ich natürlich auch, ich möchte nicht, dass der Iran eine Atomwaffe erhält. Die Frage ist aber, ob durch das Vorgehen, was wir jetzt gesehen haben, dieses Ziel tatsächlich erreicht wird oder ob es nicht viel, viel schlimmer ist, dass sich jetzt jeder denkt, okay, ich werde nie wieder irgendwelche Inspekteure in meine Atomanlagen reinlassen und ich werde schleunigst zusehen, dass ich eine solche Waffe bekomme, damit ich nicht von Israel oder den USA bombardiert werde. Das ist die große Gefahr, dass wir jetzt eben etwas sehen, dass das Völkerrecht so erodiert, dass es keinen Sinn mehr macht.
Aber Israel bombardiert doch kein Land, das nicht wie der Iran als Staatsideologie hat die Vernichtung Israels. Kein anderes Land muss sich Sorgen machen, dass israelische Bomber fliegen nicht nach Dänemark und Dänemark muss keine Atombombe anschaffen dafür.
Ja, es gilt aber trotzdem, dass wir alle uns an die, oder zumindest, dass die Weltgemeinschaft sich an die Regeln der UN hält. Und das ist es eben, wie ich vorhin ja auch schon gesagt habe, die Gewaltanwendung auf diese zwei Bereiche zu begrenzen. Entweder der Sicherheitsrat stimmt zu oder es liegt wirklich eine Selbstverteidigungshandlung vor.
Ich erkenne das Dilemma an, aber ich möchte wirklich, deshalb habe ich eben das mit dem Balkan gesagt. Es ist kein spezifisch israelischer Fall, sondern auf unserem Kontinent unter Beteiligung der Bundeswehr stellte sich ein ähnliches Dilemma.
Das Problem ist ja immer nur, dass das Recht so lange sinnvoll, wirksam und allgemeingültig sein kann, solange es von allen anerkannt wird. Aber es ist ja leider so, dass sich auf der Welt immer mehr aus dem Völkerrecht, aus dem, was die UN vorgibt, ausklingt. Und ich meine, man könnte auch noch lange über die UN sprechen, die sicherlich mit Schuld daran tragen, dass es immer weniger gelingt, sowas wie eine Weltgemeinschaft zusammenzubinden. Und beim Iran ist es ja so, dass seit Jahrzehnten versucht wird, die Mullahs davon abzuhalten, eben diese Atombombe zu bauen. Es mit vielen Mitteln hat man es versucht. Und klar, es gibt auch immer wieder unterschiedliche Aussagen von den Geheimdiensten dazu, die gelegentlich auch politisch motiviert sein müssen, wie denn gerade die Lage ist. Aber dass der Iran das versucht, das ist ja auch für das Laienauge recht offensichtlich. Also normale Atomanreicherung für Energiegewinnung macht man ja nicht hunderte Meter unter der Erde in Bunkern, sondern das kann man ja dann auch offensichtlich tun und da könnte man auch Kontrolleure zulassen und das alles ist nicht geschehen und das hilft dann auch nicht, wenn man da sich dann immer drumherum windet und glaubt, dass nur weil man keine Beweise hat, so naiv ist, zu sagen, die werden dann wohl auch keine Atombombe bauen.
Ich möchte da nochmal eine kleine Gegenrede einbauen, wenn ich darf.
Dafür bist du da.
Ich glaube, das hat nichts mit Naivität zu tun und wir vergessen hier eine Sache, die sehr zentral ist, dass es durchaus den Versuch gegeben hat, die Iraner davon abzuhalten, das Uran immer weiter anzureichern.
Ja, aber der Versuch ist gescheitert.
Moment, genau. Aber warum ist er gescheitert? Weil die USA ausgetreten sind aus dem JCPOA. Ich finde, das gehört zur Wahrheit dazu. Und es ist nämlich deswegen erstaunlich, weil der Atomwaffensperrvertrag die nukleare Nutzung zu zivilen Zwecken erstmal zulässt. Und es ist absolut korrekt, dass für eine zivile Nutzung braucht man kein 60% angereichertes Uran. Ja, das ist auch ganz klar. Nur blöderweise legt das Vertragsgrundwerk nichts fest, wie hoch man anreichern darf. Das steht eben da nicht drin. Das stand aber im JCPOA. Und deswegen ist es wirklich eigentlich bedauerlich, dass der Weg, um den Iran davon abzuhalten, sowas zu machen, von Trump leider aufgekündigt wurde.
Es steht in dem Vertragswerk leider auch nicht drin, dass man das nicht tief unter einem Berg machen soll. Aber Robin, du wolltest was sagen.
Ja, weil ich keine falsche Frontstellung aufmachen will, würde ich der Kollegin Iris in einem Punkt ausdrücklich recht geben. Es ist total besorgniserregend, diese Entwicklung weg vom Völkerrecht. Ja, also ja. Clinton in den Balkankriegen hat noch versucht, eine Legitimation aufzubauen Ja, hat das noch eingebracht, genau. Wollte die Russen bewegen.
Russland wollte
dann wurde
nicht
auch
mitmachen.
Überlegt, ja. Gibt es so ein Right to Protect, ja. Selbst George W. Bush und Tony Blair bei der Sache im Irak haben noch versucht und so weiter. Also man hat wenigstens aufs Völkerrecht orientiert. Und das so einfach wegzuschieben, wie es Trump jetzt tut, ja. Das gibt tatsächlich zu großer Besorgnis Anlass, hilft uns aber nicht aus dem Dilemma. Und deshalb finde ich gut, dass sich die Bundesregierung nicht auf einen demonstrativen Völkerrechtsstandpunkt gestellt hat, dieses Dilemma ausblenden.
Es gab hier, und damit sind wir wieder bei der deutschen Außenpolitik, ja auch eine Entwicklung. Also erstmal am Anfang, vor Beginn des G7-Gipfels, war die Tonlage des deutschen Bundeskanzlers bezüglich des israelischen Bombardements in Iran noch zurückhaltender. Da hob er hervor, eine Ausweitung des Konflikts müsse verhindert werden. Deutschland wolle mit diplomatischen Mitteln zu einer Beendigung beitragen. Dann während des Gipfels die Drecksarbeitwende. Wir hören da jetzt noch mal kurz rein.
Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle. Wir sind von diesem Regime auch betroffen. Dieses Mullah-Regime hat Tod und Zerstörung über die Welt gebracht. Mit Anschlägen, mit Mord und Totschlag, mit Hisbollah, mit Hamas am 7. Oktober 2023 in Israel. Das wäre ohne das Regime in Teheran niemals möglich gewesen. Die Belieferung Russlands mit Drohnen aus Teheran. Ja, Drecksarbeit, die Israel da gemacht hat. Ich kann nur sagen, größten Respekt davor, dass die israelische Armee den Mut dazu gehabt hat, die israelische Staatsführung den Mut dazu gehabt hat, das zu machen.
So, und wenn man das hört vor dem Gipfel, alles muss diplomatisch geschehen, dann quasi ein hoher Respekt für das israelische Vorgehen mit Bombardements. Was ist in dieser kurzen Zeit geschehen im deutschen Bundeskanzler, Robin?
Naja, die Israelis waren spektakulär erfolgreich.
Aber kann das eine grundsätzliche Haltung und Meinung verändern?
Naja, also die entscheidende Positionsveränderung war ja in Washington. Das war doch das Irre, dass Donald Trump vorher gesagt hat, lass uns verhandeln.
Das stimmt auch.
Und Netanyahu sich über Trump hinwegsetzt und Trump dann hinterher dackelt und sagt, alles mit mir abgesprochen, mein Erfolg. So.
Aber eben auch bei Friedrich Merz.
Ja, aber ich finde, die deutsche Position ist vorher, Iraner macht endlich was, damit es nicht eskaliert. Ja, das ist eine richtige Aussage. Auch die liegt in der Tradition der Deutschen, über Diplomatie auf Iran einwirken. Wenn die Israelis dann aber fliegen und treffen, das zu kritisieren, wäre was ganz anderes. Also ich glaube, man hat auch Friedrich Merz angemerkt, wie beeindruckt er von diesem militärischen Erfolg war. Das hat man ihm angemerkt, aber trotzdem finde ich die deutsche Entwicklung nicht so krass wie das, was die Amerikaner gemacht haben.
Es gab ja dann beim G7-Gipfel auch noch eine Entwicklung. Wie wir wissen, ist Donald Trump ja mit dem Argument abgereist, dass er sich eben um Nahost kümmern muss. Das kam für alle Staats- und Regierungschefs, die sonst noch da waren, komplett überraschend. Ja. Wir hatten Stunden vorher aus der deutschen Delegation noch den Hinweis bekommen, wir sind uns jetzt sicher, das haben die gesagt, Trump wird den ganzen Gipfel überbleiben. Das ist tatsächlich verbreitet worden bei uns Journalisten. Dann die große Überraschung, er reist doch ab. So ganz nachzuvollziehen war die Abreise nicht, weil er ja auch wirklich nicht unmittelbar reagiert hat. Das hat ja dann noch einige Tage gedauert. Es gab aber Verständnis von allen Seiten. Der müsste halt jetzt seine Sicherheitsberater um sich haben. Und dann ist ja am Ende, hat ja Israel im Grunde genommen den ganzen Westen einmal am Nasenring durch die Manege geführt, indem sie eben mit dem Bombardement während G7 begonnen haben und Trump sich dann überlegen musste, geht er denn nun hinterher oder nicht. Und nachdem er ja schon mehrfach vorgeworfen bekommen hat, dass er immer groß droht und dann Chicken Out, nämlich zurückzieht, hat er in diesem Fall anders sich das überlegt und hatte ja dann noch gesagt, er wird sich jetzt 2 Wochen mit der Entscheidung Zeit lassen, um wiederum Zeit zu gewinnen, um dann einen Tag später reinzugehen.
Iris, auch in dieser Woche hat sich Friedrich Merz in seiner Regierungserklärung, habe eben schon darauf hingewiesen, klar positioniert, dass Deutschland fest an der Seite Israels und den USA stehe. Ich zitiere ihn, wir hoffen, dass das Vorgehen Israels und der Vereinigten Staaten in den letzten Tagen Iran dauerhaft davon abbringt, seinem zerstörerischen Ziel noch näher zu kommen. Also diese ganz klare, nicht hinter die Länder, sondern hinter deren militärisches Vorgehen stellen. Wie findest du das?
Ich fand es wirklich interessant, ihm zuzuhören, vor allen Dingen, weil ich da auch so einen kleinen Shift irgendwie wahrgenommen habe. Also weil vorher es doch sehr darauf fokussiert war, dass die Atombombe, dass das eigentlich die Gefahr war. Und in der Rede, die du gerade angesprochen hast, hatte ich so den Eindruck, dass er ein bisschen so darin hinwechselt, was der Iran eigentlich alles in der Region tut. Ne? Also er hat auch gesagt, dass zum Beispiel der Angriff der Hamas vom 7. Oktober ohne den Iran nicht möglich gewesen wäre. Also man merkte da so, fand ich argumentativ, versucht er irgendwo anders zu landen. Und das fand ich dann doch irgendwie auffällig.
Der Kollege Nikolaus Blome, den ihr alle gut kennt, der sich selber vollmundig immer als Stimme der Vernunft präsentiert, der hat bei unserer Sendung vor 2 Wochen hier über die diplomatischen Bemühungen der Deutschen im Nahen Osten das Folgende gesagt, das kann ich euch jetzt nicht ersparen.
Immer wenn es im Nahen Osten und insbesondere rund um Israel wirklich ernst wird, dann haben die Deutschen keinen Einfluss. Und das ist auch okay so, das kann man ja auch ertragen, wenn man so will. Man sollte nur nicht wie Frau Baerbock oder jetzt Herr Wadefuhl in direkter Fortsetzung versuchen, durch das Erheben der eigenen Stimme das Geschick und die Realität dort zu lenken. Das ist einfach so absurd.
Anmaßend.
Ja, es ist ja nicht bös gemeint. Aber es ist so neben der Spur. Und Annalena Baerbock, die man für manches vielleicht sogar schätzen kann, aber dafür musste man doch sagen, was machst du da? Was willst du mit der 9. Reise in diese Region, wo dir keiner zuhört? Weil einem deutschen Außenminister, wenn es da ernst wird, einfach nicht zugehört wird.
Eva, ist das so, dass das deutsche Wort, die deutsche Politik, das, worüber wir hier auch reden, letztlich für die Konflikte gar keine Rolle spielt?
Also was Deutschland zu Israel sagt, da wird man in der Welt schon gehört wegen der besonderen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel. Aber ansonsten konnte man ja jetzt auch betrachten, dass nicht nur Deutschland keine Rolle spielt, sondern im Grunde genommen die ganzen Europäer. Trump hat es ja relativ klar gesagt, dass Europa da nicht helfen kann. So hat er das formuliert. Und dementsprechend, die Europäer sind ja noch nicht mal ordentlich informiert worden. Nach meinem Wissen haben die Franzosen und die Briten vorab einen Hinweis bekommen, dass die Amerikaner in den Iran fliegen und dort bomben werden, während Bundeskanzler Merz ist dann hinterher angerufen worden.
Über die europäischen Vermittlungsversuche, Verhandlungsversuche hat Trump tatsächlich das hier gesagt.
They didn't help. No, Iran doesn't want to speak to Europe. They want to speak to us. Europe is not going to be able to help in this one.
Also Iran will nicht mit Europa sprechen, sondern nur mit den USA. Stimmt das so eigentlich? Wie seht ihr das?
In unserer letzten Sendung in der ARD hatten wir mit dem Vize-Außenminister Tahtravanji gesprochen und der hat es eigentlich genauso gesagt. Also er hat gesagt, wir reden nicht um einfach nur der Gespräche willen. Ne? Also da hat man auch schon gemerkt, dass der Fokus schon ganz klar darauf liegt, was kommt aus den USA. Und insofern, wenn ich mal ein bisschen lästern darf, ich fand es schon dann so ein bisschen niedlich. Anscheinend hat das Team von Wadefuhl irgendwie die Social-Media-Strategie komplett umgebaut. Die hatten, als er dann nach Genf geflogen ist, um den iranischen Außenminister zu treffen, ein total modern geschnittenes Insta-Reel irgendwie erzeugt mit Dynamik und wie Wadefuhl da in den Flieger steigt. Und da wirkte tatsächlich das so ein bisschen so, dass wirklich Realität und Vorstellung da sehr weit auseinanderfallen.
Robin, wie siehst du das? Welchen Einfluss hat die neue deutsche außenpolitische Stimme in den Konflikten, die uns gerade beschäftigen? Also einerseits will Merz präsenter, aktiver sein. Andererseits kommt jetzt so ein Urteil von wegen, naja, es macht eh eigentlich keinen großen Unterschied.
Na, der Iran ist ja ein interessanter Anwendungsfall, dass man schon mal weiter war, weil dieses berühmte Abkommen, dieses JCPOA, ist ja verhandelt worden, federführend von einer deutschen Frau.
Ja.
Also die
Helga
deutsche
Schmidt.
Diplomatin Helga Schmidt, die jetzt berühmt geworden ist, weil Annalena Baerbock ihr den Job in New York weggeschnappt hat.
Genau.
Aber die hat Zeile für Zeile, ich glaube damals war es Rafsanjani, wenn ich mich nicht richtig erinnere, also mit dem Iraner das durchgesprochen, allerdings in einer europäischen Funktion. Also die war damals die europäische Chefdiplomatin, weil die Anlage der Verhandlungen für dieses Atomprogramm war damals die Amerikaner und die Europäer und diese E3, also Deutschland, Großbritannien, Frankreich und die Europäische Union als Institution. Und darüber konnte Deutschland dann tatsächlich wirken. Nur das ist leider ja alles komplett im Eimer. Also daran ist ja gar nicht zu denken, daran anzuknüpfen. Und deshalb sah da Annalena Baerbock nicht gut aus und Herr Wadefuhl sieht nicht gut aus. Und da haben wir halt im Moment einfach nichts zu kamellen.
In diesen Wochen gab es für Friedrich Merz ja einige außenpolitische Premieren. Der G7-Gipfel, Eva, bei dem du dabei warst, jetzt der NATO-Gipfel in Den Haag, am Freitag dann der EU-Gipfel in Brüssel. Alles Premieren für Friedrich Merz. Lass uns mal vertieft noch über den NATO-Gipfel reden, der das Ende hatte, dass dass sich alle Mitgliedstaaten, alle 32, verpflichtet haben, spätestens bis zum Jahr 2035 5% für Verteidigung, verteidigungsrelevante Dinge auszugeben. Und will erstmal wissen, welchen Eindruck ihr von dieser ganzen Veranstaltung hattet. Mir persönlich kam es vor, wirklich wie ein Kindergeburtstag. Die Sitzung wurde auf 2 Stunden zusammengeschnurrt, wo man früher mehrere Tage beraten hat. Der NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat schon vor Trumps Ankunft schleimige Nachrichten an den Präsidenten geschrieben, in denen er die Erhöhung der Ausgaben als Trumps Sieg bezeichnete. Auch das Eingreifen der USA im Iran lobte Rutte als entschlossenes Handeln. Also ich fand, das war so eine Selbstverzwergung aller 31 anderen, und Friedrich Merz hat bei diesem Spiel "Wir machen alles so, wie der Donald es möchte" bereitwillig mitgemacht. Das war mein Störgefühl. Wie ging es euch?
Also wenn ein Kindergeburtstag tatsächlich nur 2,5 Stunden dauert, dann wäre ich als Ausrichterin eines solchen Geburtstags mitunter zwischendrin mal ganz froh gewesen. Mhm. Es ist, das Problem ist, ich finde, dass alles stimmt, wie du das beschreibst, dass die sich in den Staub geworfen haben und dass man das auch peinlich finden kann und zum Fremdschämen finden kann. Aber man muss ja auch immer gucken, wovon sind die denn ausgegangen? Und sie haben wirklich am Ende einen Irren im Weißen Haus, der mal diese, mal jene Ansage macht, der abreißt, der nicht verlässlich ist, wo man ja Angst hatte, dass der am Ende den Artikel 5 des NATO-Vertrags aufkündigen könnte, indem er...
Die Beistandsverpflichtung, sollte einer der Staaten jemals angegriffen werden, dass alle quasi dann solidarisch mithelfen.
Genau. Und das war ja die große Sorge. Und deshalb hat man alles getan, um ihn eben entsprechend bei Laune zu halten. Mhm. Und die Diplomaten sprechen ja jetzt von der 5-for-5-Formel, nämlich dass die 5% gegeben werden, also 3,5% direkt fürs Militär und 1,5% für die Infrastruktur. Und dass dafür die Amerikaner diesen Beistandsartikel, diese Beistandsverpflichtung nicht aufkündigen, weil nämlich die Europäer ganz genau wissen, dass sie ohne den Atomschutz der Amerikaner im Grunde genommen nicht überlebensfähig sind. Und deshalb muss man das dann auf dieser Ebene betrachten. Und dann hat Rutte sich im Grunde genommen in Staub geschmissen, um da Europa einfach auch zu retten, ja, um es mal so dramatisch zu formulieren.
Robin, wie blickst du auf diesen Gipfel und die Rolle, die Friedrich Merz dort auch eingenommen hat?
Ich habe keinen eigenen Eindruck. Ich war nicht da, weil ich damit beschäftigt war, mein Buch hier zu promoten. Deshalb habe ich nur einen Fernseheindruck.
Ist dir auch jetzt gelungen, ja?
Wie hieß das nochmal, Robin?
Letzte Chance. Und wenn Sie noch während des Podcasts anrufen, lege ich noch eine Heizdecke dazu.
Sehr gut.
Nee, also man kann sich nicht krass genug vorstellen, in welcher Sorge diese Staatsmänner sind. Weil die halten wirklich für möglich, dass der Trump sagt, das war's mit der NATO. Also als Friedrich Merz frisch gewählt war und mit der SPD seine riesigen Finanzpakete verhandelte, Anfang März, dachte er, dass Trump in den Kongress geht und sagt, wir treten aus der NATO aus. Was hat er wirklich gedacht, dass das passiert?
Dachte er das wirklich oder war das ein bisschen auch verstärkt, um eben diesen Schritt zu gigantischem Schuldenmachen irgendwie besser verkaufen zu können?
Naja, es war ihm schon sehr nützlich, um nämlich seinen Unionsleuten zu erklären, warum er plötzlich Habeck plus Esken-Politik machen muss, wo er vorher Schuldenbremse gesagt hat.
Ja.
Also es war ihm nützlich, aber er hat den Leuten gesagt, heute Abend wird das passieren. Und so eine Äußerung macht man ja nicht, wenn man das nicht glaubt. Ja? Und ein Artikel 5, also wenn Trump sagen würde, der Artikel 5 gilt nicht, dann ist es möglich, dass in 3 oder 4 Tagen der Russe im Baltikum ist. Dass die das sofort austesten, nicht in 2 Jahren. Sondern sofort. Ja, also das ist, man kann sich das nicht krass genug vorstellen. Und da bin ich dann bei Eva Quadbeck. Da sind wir dann noch vielleicht dem Rutte doch dankbar, dass er sich auf die Schleimspur begeben hat, wenn er uns damit den Dritten Weltkrieg erspart hat.
Iris, wie hast du diesen Kindergeburtstag aus der Ferne erlebt?
Irre, wirklich. Also das war ja erst diese Nachricht, die Trump dann veröffentlicht hat. Ich glaube, das war auch schon nicht so richtig nett.
Eben, das ist ja auch so fies. Da schreibst du Wahnsinn, als NATO-Generalsekretär ne? so eine Schleim-SMS und der Empfänger trägt das dann vor der Weltöffentlichkeit vor.
Unangenehm. Der Real Donald Trump auf Truth Social wirklich, also das fand ich schon echt besonders. Und dann hat es auch, ich finde, da hat man eben auch gemerkt, dass da wirklich die Uhren ganz anders ticken und auch der Tonfall ein ganz anderer ist. Und dann eben auch noch diese Situation wie Rutte, als Trump eben auch den Konflikt zwischen Iran und Israel auch wieder, da hat er auch wieder diesen Kindervergleich gezogen. Und Rutte sagte dann irgendwie, ja, Daddy muss dann irgendwann eingreifen. Boah, ich weiß es nicht. Also das hat viel mit mir gemacht.
Ja, ich sehe eine gewisse Fassungslosigkeit in euren Gesichtern. Was machen wir eigentlich, Robin, wenn König Donald in Zukunft nicht 5% will, sondern 10? Weil dieses ausgeliefert sein, das bleibt ja, selbst wenn man diesen einen Gipfel überstanden hat. Und wie lang Trump an seinem Versprechen, das mit dem Artikel 5 ernst zu nehmen, wirklich festhält, das wissen wir ja auch nicht.
Also das mit den 5%, das würde ich nicht so ernst nehmen. Ne? Das ist ja schon in der Vereinbarung 3,5% für Verteidigung und 1,5% für Infrastruktur. Das heißt, man baut irgendeine Straße und sagt, da kann der Panzer auch drüber fahren und dann wird es mitgerechnet. Und die Beträge in dieser Höhe können die meisten Europäer sowieso nicht aufbringen. Deutschland kann das, weil es noch so wenig verschuldet ist, bald auch nicht mehr. Aber das kriegen die anderen Volkswirtschaften gar nicht hin. Die interessante Frage wird auch, wenn wir jetzt diesen ganzen Kram kaufen, wer soll den denn dann bedienen? Also wer soll denn die Panzer und die fahren und die Haubitzen feuern? Also wir werden in eine Wehrpflichtdebatte kommen und zwar ganz schnell. Und in Bezug auf Trump ist ja das irre. Trump fordert diese Aufrüstung. Wenn man jetzt aber sagt, wir wollen das nicht, wir müssen uns unabhängig machen, da muss man ja gerade aufrüsten, weil die einzige Chance, aus dieser amerikanischen Hegemonie rauszukommen, wäre ja eine EU, die sich selber verteidigen kann. Also wir müssen das, was die Amerikaner für uns tun, selber aufstellen und auch unter einen französischen oder britischen Atomschutzschirm. Und dann sind wir wieder bei dem vielen Geld.
Aber das hat auch Friedrich Merz schon angedeutet, dass er da ja auch offener ist, ne, was diesen französischen oder britischen Atomschirm angeht.
Das Interessante war, dass er sofort nach der Bundestagswahl ganz, ganz offen war gegenüber Macron und ihm dann zwischenzeitlich, glaube ich, ein bisschen der Zahn gezogen wurde. Ich glaube, da hat auch der frühere Bundeskanzler eine Rolle gespielt.
Nichts mehr jedenfalls dazu gehört.
Wenn diese deutsche Zusage, zumindest bis zum Jahr 35, man will das ja sogar noch schneller schaffen, 5% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben, dann reden wir über 225 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist die Hälfte des gesamten aktuellen Bundeshaushalts. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir persönlich fehlt noch die Vorstellung, dass Deutschland eines Tages tatsächlich so viel dafür ausgeben wird.
Mir fehlt die auch.
Also das bestimmt der Weg das Ziel. Und wenn man jetzt mal gesehen hat, wie die NATO überhaupt mit Hängen und Würgen zu dem 2%-Ziel gekommen ist und was Deutschland jetzt schon alles in seinen Wehretat reinrechnet, um diese 2% auf dem Papier zu erreichen, dann hofft man natürlich, dass man mit dieser 5%-Ansage und tatsächlich einem Aufstocken der Haushalte über die Amtszeit von Trump kommt und danach wird sicherlich neu verhandelt.
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Trump der wesentliche Punkt ist, sondern Putin. Also Putin hat doch jetzt gesehen, dass der Westen so uneinig ist, dass er in der Ukraine vorwärts kommt, obwohl der Westen ja eigentlich viel mehr Waffen und viel mehr Geld hätte als Russland. Und das Gleiche wird jetzt versucht im größeren Maßstab. Die russische Wirtschaft wird umgestellt auf Kriegswirtschaft. Die machen eine Aufrüstung, die absolut unvorstellbar ist und weit über das hinaus, was sie brauchen, um die Verluste in der Ukraine zu ersetzen. Das heißt, Putin sagt, ich rüste mal so weit auf und ich guck mal, ob der Westen die Kraft hat, gegenzuhalten. Und jetzt sind wir in der Situation, wenn wir die Kraft haben, gegenzuhalten, dann kommen wir um den Dritten Weltkrieg rum, weil dann wird Putin nicht angreifen. Und wenn wir die Kraft nicht haben, wenn wir sagen, das schaffen wir nicht, das wollen wir nicht, dann wird es zuerst im Baltikum und dann in Polen und irgendwann auch bei uns schwierig. Also wir sind wieder in einer Situation, wie wir sie in den 80ern schon mal hatten.
Die Sicht von Friedrich Merz nicht auf Putin, sondern auf Donald Trump hat sich offenkundig in den vergangenen Wochen entwickelt, würde ich es mal neutral nennen. Robin, du hast darauf hingewiesen, welche Sorgen rund um die Regierungsbildung am Anfang da vorherrschten. Und ich habe hier nochmal einen O-Ton von Friedrich Merz zu Beginn der Koalitionsverhandlungen, als er das Folgende gesagt hat.
Spätestens nach den Äußerungen aus der letzten Woche von Donald Trump ist klar, dass den Amerikanern, jedenfalls diesem Teil der Amerikaner, dieser Regierung, das Schicksal Europas weitgehend gleichgültig ist.
Es fiel auch die Aussage, dass man sich auf Amerika künftig nicht mehr verlassen kann. Das war am Wahlabend. Es folgte ein durchaus geglückter, zumindest ein demütigungsfreier Besuch von Merz bei Trump im Weißen Haus vor 3 Wochen und die Erkenntnis, dass Europa gar nicht so schnell unabhängig von den USA werden kann.
Ob wir das nun wollen oder nicht, wir werden auf längere Zeit noch abhängig bleiben von den Vereinigten Staaten von Amerika.
Was ist da wiederum geschehen?
Also als er das kurz vor den Koalitionsverhandlungen gesagt hat, da stand er sicherlich noch unter dem Eindruck der Münchner Sicherheitskonferenz. Und da haben alle Anwesenden das so empfunden, oder die meisten, viele Anwesenden, dass J.D. Vance mehr oder weniger die deutsch-amerikanische Freundschaft aufgekündigt hat. Ja, so nach dem Motto, was soll ich meinen Wählern sagen, welche Werte sie da eigentlich in Europa verteidigen wollen? Und ist dann, naja, besonders auf die unterschiedlichen Werte von den Rechtspopulisten in Amerika und den verfassten Demokraten in Europa eingegangen. Und unter dem Eindruck stand Merz, der fand das damals auch, ja, das als unverschämt empfunden und war auch vor den Kopf gestoßen. Und dann hat mit dem Amt einen Realitätsschub eingesetzt und hat er natürlich schon gesehen, klar, dass wir ohne die Amerikaner ausgeliefert sind.
Wie blickst du auf diese semantische Entwicklung, Robin?
Beide Aussagen sind doch richtig. Also die erste Aussage ist, Donald Trump interessiert sich nicht für Europa. Stimmt. Und die zweite Aussage ist, wir sind von denen abhängig. Stimmt auch. Ziemlich blöde Mischung, aber beides wahr.
Wir werden das weiter beobachten und beenden zumindest für heute diese erste Zwischenbilanz der deutschen Außenpolitik. Ihr habt mir dankenswerterweise noch 3 Rubriken mitgebracht bezüglich Themen, die in dieser Woche jenseits unseres Großthemas noch eine gewisse Relevanz hatten. Und wir beginnen mit dir, Eva, und folgender Rubrik.
Die Frechheit der Woche.
Ja, also als Frechheit der Woche habe ich das Gutachten bzw. das Papier aus dem Hause der neuen Gesundheitsministerin Waken empfunden. Die hat nämlich ein Gegenpapier zu dem in Auftrag gegebenen Gutachten zum Maskendeal droppen lassen. Also hat
und
es
die Rolle, ob Jens Spahn da mit seinen Buddies Geschäfte gemacht hat.
Genau, das war der Untersuchungsgegenstand des ersten Gutachtens von einer Beamtin, von Frau Sudhoff. Mhm. Und ohne dass dieses Gutachten das Licht der Welt mal erblickt hätte, es ist nur mit geschwärzten Passagen an den Finanzausschuss gegangen, hat die Ministerin sich halt hingesetzt und ein Gegenpapier schreiben lassen, wo sie sagt, ja, Thema verfehlt, die hat die falschen Fragen beantwortet, dass sie nicht genügend Quellen und Beweise vorlegt. Man kann das aber alles nicht nachvollziehen, die Kritik, weil man ja das ursprüngliche Gutachten nicht kennt. Und so geht man auch nicht damit um, wenn ein Ministerium ein solches Papier in Auftrag gegeben hat. Und das war ganz eindeutig aus meiner Sicht parteipolitisch motiviert, um sich eben vor ihren Parteifreund Jens Spahn zu schmeißen, wo ja tatsächlich Aufklärung vonnöten ist.
Das war Evas Punkt, aber ihr dürft natürlich gerne darauf reagieren, wenn ihr...
Ja, wurde da nicht was vergessen? Diese Beamtin, die da beauftragt wurde, war das nicht eine SPD-Staatssekretärin? Oder
du, die ist immer noch in der SPD.
Habe ich das gerade überhört?
Nein, natürlich. Nein, das wollte ich gar nicht unterschlagen. Lauterbach hat dieses Gutachten in Auftrag gegeben und er selber hat aber immer sehr die Füße stillgehalten, was dieses Thema Aufklärung angeht. Und wenn es tatsächlich so ist, dass sie die falschen Fragen beantwortet hat, was ja dann wiederum in dem Papier von Frau Waken behauptet wird, dann wäre es doch einfach gut, für Transparenz zu sorgen und der Öffentlichkeit alles zur Verfügung zu stellen, damit sich da jeder sein Urteil drauf bilden kann.
Das heißt, Robin, du glaubst diesem ersten Bericht nicht, dass er sauber gemacht wurde?
Nein, das weiß ich gar nicht, aber...
Das weiß keiner, weil wir kennen ihn ja nicht.
Das Baby ist doch schon vorher in den Brunnen gefallen. Ne? Also ein SPD-Minister beauftragt eine SPD-Staatssekretärin, ein unabhängiges Gutachten über seinen CDU-Vorgänger zu machen. Jetzt hat er wieder eine CDU-Nachfolgerin und die sammelt alles ein. Also es ist von A bis Z parteipolitisch verkackt, wenn man mal ehrlich ist. Ne? So, es wäre vielleicht schlauer gewesen, wirklich jemanden zu nehmen mit dem Gutachten, der unabhängig ist. Und ich glaube auch Karl Lauterbach sieht das alles gar nicht so mit großer Freude, weil er hat das Ding ja nicht veröffentlicht, weil die Debatte, die wir jetzt kriegen, war die Maskenbeschaffung ganz schlimm und ganz kriminell und so weiter. Das ist doch gar nicht das, was der Lauterbach und auch andere kluge Leute von links wollen, weil das, was man an Kollegen Spahn problematisch finden kann aus linker Perspektive, dass er vielleicht einen anderen Blick auf die AfD hat, dass er befreundet ist mit Peter Thiel und alle diese Dinge. Das ist doch nicht die Maskenpolitik. Die Maskenpolitik von Jens Spahn war die Maskenpolitik von Angela Merkel. genau, die Politik, die Corona ernst genommen hat und nicht die rechtspopulistische Kritik daran.
Ja, aber Moment, aber jetzt vermengst du ja ganz viel, dass die Ampel an Spahn nicht rangegangen ist, hatte doch damit zu tun, dass damals Finanzminister Olaf Scholz war während der Maskenzeit. Und deshalb waren die alle so zurückhaltend und deshalb hat Lauterbach dieses Gutachten auch erstmal gar nicht angefasst, weil er da überhaupt gar keinen Zugang zu hatte, das überhaupt nicht wollte. Und es ist halt jetzt rausgekommen während der neuen Regierungszeit. Und deshalb würde ich sagen, dass der Auftrag an Frau Suthoff nicht unbedingt parteipolitisch motiviert war. Da hätte Lauterbach in seiner Amtszeit ja ganz andere Möglichkeiten gehabt, gegen Spahn vorzugehen und gegen ihn zu untersuchen, wenn er das gewollt hätte.
Ich sehe schon, hier ist ein neues Thema für einen der nächsten Apotheker Presseclubs da und wir sind bei Robins Rubrik.
Performer der Woche.
Mein Performer der Woche ist eine Performerin, nämlich Saskia Esken. Ach, die ist heute vom SPD-Parteitag mit großem Jubel verabschiedet worden. Und womit? Mit Recht. Denn Saskia Esken gilt zwar in Kreisen, in denen auch ich mich gelegentlich bewege, als ganz schlimme, garstige Linke. Wenn man aber genau hinguckt, ist es eine wahnsinnig erfolgreiche Politikerin. Die hat 2009 eine innerparteiliche Auseinandersetzung ohne den SPD-Parteivorsitz gegen Olaf Scholz gewonnen mit der Forderung, ein Sondervermögen für Infrastruktur zu machen in Höhe von 500 Milliarden. Ja. Und was hat sie jetzt von Friedrich Merz gekriegt? Ein Sondervermögen von Infrastruktur von 500 Milliarden. Also Mission accomplished. Saskia Esken hat Politik gemacht. Herzlichen Glückwunsch.
Das wird ihr runtergehen wie Öl. Und damit sind wir bei Iris.
Erkenntnis der Woche.
Ja, also meine Erkenntnis die Woche, die ist, hat sich so entwickelt nach der Nichtwahl von Heidi Reicheneck in den, wie wir es liebevoll nennen, den PKGR, also das Parlamentarische Kontrollgremium. Und das lag ja vor allen Dingen an der Union. Und da habe ich gedacht, okay, also so besonders große Lust auf grundgesetzliche Änderungen hat die Union offenbar in dieser Legislaturperiode nicht, sprich Schuldenbremse, sprich was Robin vorhin angesprochen hat, die Frage, wie gehen wir mit der Wehrpflicht um, alles Dinge, wofür das Grundgesetz eigentlich angefasst werden müsste und man eine Zweidrittelmehrheit bräuchte. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt so die Lust der Linken so richtig auf dem Tiefpunkt ist.
Und nächste Woche?
Was glaubt ihr denn, was wir nächste Woche hier im Apotheker Presseclub debattieren werden? Was wird das politische Thema der Woche? Jens Spahn, eine Alternative hatten wir schon. Eva, was denkst du?
Also innenpolitisch, glaube ich, werden wir uns mit der Mütterrente befassen.
Wirklich?
Weil wir haben, ja, kommende Woche Mittwoch haben wir Koalitionsausschuss und die CSU ist nicht damit zufrieden, dass die Mütterrente erst 2028 kommen soll. Die hatte zumindest das immer so intoniert, dass viele Frauen, die dafür in Frage kommen, sich darauf eingestellt haben, dass das Ganze doch früher kommen könnte und da muss man von ausgehen, dass das im Koalitionsausschuss einmal strittig besprochen wird.
Okay, da muss ich mich nur einlesen. Iris, was glaubst du, Thema der Woche nächste Woche?
Ich bin sehr, sehr schlecht mit so Voraussagen. Aber den Koalitionsausschuss, dass er nächste Woche stattfindet, das habe ich auch schon zur Kenntnis genommen. Ja.
Robin, dein Tipp?
Ich glaube auch mit der Mütterrente, weil es ist auch wirklich lustig. Markus Söder hat gesagt, die kommt zum 01.01.2026, sonst fließt die Spree andersrum. Und jetzt kommt sie im Gesetz, aber die Rentenversicherung hat sich ausgedacht, sie würden 2 Jahre brauchen, um rauszukriegen, welche Mütter diesen halben Rentenpunkt verdient haben. Und wenn man weiß, dass die CSU die Nummer ja schon 2-mal gemacht hat mit den Rentenpunkten und damals wurden die Mütter immer innerhalb von Monaten gefunden, könnte man da einen Trick vermuten. Und der Trick erinnert auch so ein bisschen an das Klimageld. Ne? Wer sich erinnert, die Ampel wollte mal ein Klimageld einführen, also jeder bekommt einen Anteil der CO2-Einnahmen zurück und dann musste Christian Lindner so lange daran basteln, bis er das technisch auf die Kette hatte, bis der politische Wille dafür erloschen war. So, und ich glaube, der 2,5. Mütterrentenpunkt ist das neue Klimageld.
Ich sehe schon, ich muss mich da echt mit beschäftigen, mit der Mütterrente. Vielen Dank euch heute für die Diskussion. Das hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende.
Vielen Dank, mir auch.
Danke für die Einladung.
Tschüss.
Ciao. Auf Wiedersehen.
Bis bald.
Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Imre Balzer. Produktion Kate Kubel und Hannah Marahiel. Executive Producer Micky Beisenherz und Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Niki Fränking, Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag. Überall, wo es Podcasts gibt.
Rubriken und Stimme der Vernunft, Bettina Rust.